Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind für unseren Blick auf das Neueste und Wichtigste aus der Welt des Films. Die letzten Wochen waren heftig für die Weltpolitik, oder? Die einen haben gewählt, die anderen sollen bald neu wählen. Da passt es doch super, dass nächste Woche ein Film über die Wahl der Wahlen schlechthin in unsere Kinos kommt.
Der Papst ist tot. Der Heilige Stuhl ist vakant.
So klingt Konklave von Oscar-Gewinner Edward Berger, starbesetzt mit Ralph Fiennes, Isabella Rossellini und Stanley Tucci in den Hauptrollen. Basierend ist das alles auf dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Der Film erzählt von einer Papstwahl, dargestellt aus dem Innersten einer Kardinalsgruppe, die isoliert hinter verschlossenen Türen ein politisches und weltanschauliches Duell austrägt. Wer setzt sich durch, die Liberalen oder die Konservativen? Es herrscht Krieg.
Das ist ein Konklave, Aldo, und kein Krieg.
Es ist ein Krieg. Und du musst dich bekennen, wo du stehst.
Und da passt es doch super, dass der Regisseur von Im Westen nichts Neues hinter der Kamera steht. Edward Berger inszeniert Konklave als hochpolitischen Krimi, erzählt aus der Perspektive von Cardinal Lawrence, der eigentlich hinschmeißen will, weil er an seinem Glauben zweifelt und vielleicht gerade deswegen den klarsten Blick auf die Intrigen des Vatikans hat.
Kein vernünftiger Mensch will auf den Papststuhl. Die gefährlichen Männer sind die, die es doch wollen.
Ich konnte vor der Sendung mit Edward Berger sprechen und stellte ihm zu Beginn des Gesprächs natürlich die Gretchenfrage: Wie halten Sie es eigentlich mit der Religion, Herr Berger?
Also ganz persönlich bin ich protestantisch geboren, bin ehrlich gesagt ein bisschen abtrünnig. Ich bin sehr selten in der Kirche. Vielleicht mal an Weihnachten. Aber es geht im Grunde auch nicht um die Kirche hier in diesem Film. Also klar, der spielt im Vatikan, in der katholischen Kirche, die ich immer irgendwie interessanter fand als die protestantische wegen ihrer Theatralik und der ganzen Inszenierung, der ganzen Historie. Also zumindest ist sie visuell oder als Tourist, wenn man hingeht, interessanter als die protestantische. Aber der Film könnte genauso gut im politischen Umfeld spielen, weil darum geht's hauptsächlich. Oder in einem großen Unternehmen, wo der Stuhl des Vorstandsvorsitzenden frei geworden ist und sich verschiedene Menschen um diesen Job prügeln oder bemühen.
Die Vorlage zu Konklave, die stammt ja von Robert Harris, dem britischen Erfolgs- und Bestsellerautor, der dafür bekannt ist, dass er gern Reales mit Fiktivem vermischt. Was hat Sie denn als Geschichtenerzähler an diesem Stoff besonders gereizt?
Also erstmal, wenn man es liest, ganz vordergründig, ist es einfach ein Thriller, ein spannendes Drehbuch in diesem Fall, womit ich angefangen habe, wo man die Seiten gerne umblättert und wissen will, wie es weitergeht und was als nächstes passiert und wer jetzt nächstes zusammenbricht und welches Geheimnis rauskommt. Es hat viele Wendungen, die einen einfach unterhalten, ja. Und auch in einem Umfeld, sagen wir mal, ein politischer Film, dachte ich, also so wie so ein politischer paranoider Thriller aus den 70ern, den man aber in diesem Umfeld noch nicht gesehen hat. Was mich aber wirklich dahinter interessiert hat, war der Konflikt der Hauptfigur, der innere Konflikt. Der war spannend für mich. Also, und zwar hat Ralph Fiennes' Rolle, Cardinal Lawrence, bei ihm geht es sehr um den Zweifel an seinem Glauben. Er weiß nicht genau, was er da überhaupt soll und was er da macht und ob er an Gebet noch glauben kann und ob er jetzt wirklich diese Wahl organisieren soll oder ob er nicht einfach viel lieber Mönch ist. Und das fand ich spannend und diese Figur in seinen Zweifeln zu begleiten. Es gibt auch einen Satz im Drehbuch, der hat mich wirklich gebannt. Das ist ein Zitat von Kant, Immanuel Kant. Aus dem krummen Holze des Menschen wurde noch nie ein gerades Ding gezimmert. So oder so ähnlich geht dieses Zitat. Und das ist, darum geht's eigentlich, um, dass alle Menschen krumm sind, ja, inklusive der Kardinäle. Also die haben alle irgendwas zu verstecken, irgendwas, wo sie sich schuldig fühlen, Fehler, Zweifel und das zu umarmen, das fand ich interessant.
Aber ein Dialogsatz, der mir besonders aufgefallen ist, das passt auch zu dem, was Sie gerade gesagt haben, der kommt von einem Kardinal und der sagt so etwas im Sinne von: Wir dienen einem Ideal, wir sind es aber selber nicht. Also diese moralische Fallhöhe von Kardinälen, die ist ja eine ganz andere und viel höher als etwa die eines CEO, oder?
Ja, ich glaube, dass viele Menschen versuchen, richtig zu handeln, auch ein CEO. Natürlich haben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Werte und bemessen sich unterschiedlich. Aber am Ende sind wir alle gleich, ja. Und jeder wird Fehler machen, egal wie heilig, pseudoheilig man ist. Jeder wird sich plötzlich bei einer Lüge, bei einer Sünde ertappen und die bereuen. Und das zu zeigen, übrigens, es ist wahnsinnig interessant, in Rom zu drehen. Man steht auf, man schaut aus dem Fenster und sieht plötzlich eine Nonne, die sich eine Zigarette anzündet. Oder zwei Priester, die einen Kaffee trinken an der Ecke, oder ein Erzbischof, der mit einer Aktentasche durch die Gegend läuft. Und gerade das, ja, plötzlich habe ich gedacht, ach so, das sind einfach nur Frauen oder Männer, die zur Arbeit gehen. Das ist alles, ja. Und das sozusagen zu zeigen, diese Menschen bei ihrer Arbeit, ob die jetzt in der Kirche arbeiten, klar, und da ist die Fallhöhe nochmal größer und geheimnisvoller und deswegen für einen Film auch interessanter, oder beim Sender, wo sie arbeiten, das spielt eigentlich keine Rolle für den Film. Ja, die könnten die gleichen Konflikte miteinander austragen.
Wie haben Sie eigentlich für diesen Film recherchiert und sich vorbereitet? War das wirklich, wie Sie jetzt angedeutet haben, ein langer Rom-Urlaub? Oder haben Sie im Vorfeld mit Gläubigen zusammengearbeitet, mit Vatikan-Historikern? Wie kann man sich das vorstellen?
Na, erstmal interessiert mich ja immer genau das, was ich nicht kann oder noch nicht kenne. Da kann ich ja nachhaken und versuchen, was zu lernen. Und wir haben vorher mit Kardinälen geredet aus allen möglichen Ländern, die unheimlich offen waren und hilfsbereit. Bis zu einem bestimmten Punkt, wo die Türen der Konklave zugehen, da werden sie uns natürlich nichts erzählen, was dahinter geschieht, weil das dürfen sie nicht. Es ist eben eine geheime Wahl. Und dann hatte ich aber Historiker, und Robert Harris ist ein sehr guter Rechercheur, der für seinen Roman schon viel recherchiert hat. Das war unsere Grundlage. Und dann hatte ich einen fantastischen Religionslehrer als Berater, der jeden Tag da war, der einfach in Rom lebt, ein Römer, Francesco Bonomo, der uns alles gesagt hat, also wie man die Hände hält, welches Gebet jetzt gesprochen wird, was das Prozedere ist, wenn ein Papst stirbt, wie die Wahl stattfindet. Auch gewisse Dinge sind auch bekannt, was man betet oder so. Alles diese Sachen, wie man wählt und wie viele Wahlgänge etc., was das Prozedere ist, das ist schon bekannt. Und gewisse Dinge weiß er aber nicht. Und da habe ich dann gefragt, und was passiert jetzt? Und er meinte, I don't know. Ich weiß es nicht. Ja, und es ist auch nicht so wichtig. Ja, und du kannst dir das ausdenken. Kann so sein oder so sein. Und das finde ich ja das Tolle beim Film. Es ist kein Dokumentarfilm. Es ist ein Film, der versucht, eine gewisse Realität wiederzuspiegeln. Aber am Ende ist jeder Film eine Interpretation von Realität. Und wir entführen die Zuschauerinnen in eine Welt, die nicht unbedingt was mit ihrer Realität zu tun hat, aber die sich wahr anfühlt. Und das ist das Spannende beim Film, dass man eine Realität herstellen kann, finde ich.
Man spürt aber auch, wie viel Freude Ihnen dieses Herstellen von Realität gemacht hat. Man sieht, wie Sie die Inszenierung dieser Rituale auskosten, wie das Siegel gebrochen wird, wenn der Papst stirbt, die Purpurbänder an die Tür gebunden werden. Sogar die Texturen der Gewänder der Kardinäle, die hatten so etwas Greifbares. Es ist alles so unglaublich haptisch. War das denn eine intensive Arbeit, um die Idee eines Konklaves von Edward Berger zu schaffen?
Ja, dieses Prozedere hat eine große Theatralik. Das sind Vorgänge, die sind hunderte Jahre alt. Die haben mich auch interessiert. Und das finde ich spannend. Genau das habe ich versucht, damit herzustellen. Auch für Zuschauerinnen, die das nicht kennen, irgendwie nahbar zu machen und erfahrbar zu machen. Und gerade die Stoffe auch zum Beispiel, das sind nicht die wahren Kardinalskostüme. Wir hätten die einfach natürlich irgendwo leihen können. Aber das hat uns nicht interessiert. Wir wussten, wir haben viel Marmor, es wird viel weiß und grau und schwarz sein in den Motiven. Wo kriegen wir die Farbe her? Ja, und die Farbe der Kardinalskalender, der wahren Kardinals, ist ein bisschen orangig. Das ist gar nicht so schön wie unsere Farbe, finde ich. Unsere Farbe ist tief und rot und reich und fühlt sich einfach ein bisschen schwerer an. Also man, und das hatte ich das Gefühl, es ist erfahrbar. Und das war eigentlich in jedem Element wichtig, das Versuchen zu finden.
Wenn wir schon bei dem Visuellen des Films sind, ich hatte den Eindruck, es gibt entweder sehr nahe Einstellungen, Close-ups, oder eben sehr imposante, spannende Totalen, die fast so wie eine Choreografie dieser Kardinalskörper wirken. War das denn eine bewusste Entscheidung, den Konflikt zwischen Individuum und Kollektiv auch visuell so zu gestalten?
Das ist vielleicht eher was Intuitives, wo man denkt, oh, jetzt müsste ich mal diese Figur verloren in dieser imposanten Welt zeigen. Und das, so funktioniert ja die katholische Kirche auch. Sie versucht uns ja durch ihre Bombastik fast klein zu machen. Ja, wir fühlen uns ja wie ein unwichtiges Wesen im Reiche Gottes sozusagen. Ja, das sind diese Gebäude. Und das kann man natürlich auch visuell gut widerspiegeln. Der hauptausschlagende, sagen wir mal, ästhetische Antrieb war, praktisch diese Welt durch Raves Augen und Ohren zu zeigen, alles mit ihm zu erfahren. Und deswegen sind wir auch so nah an seinen Augen, ja, oder an seinem Gesicht oder hinter seinem Gesicht und hören, was er hört. Und deswegen sind wir so nah. Und Rave ist ein Schauspieler, der lässt uns einfach in seine Seele. Der hat ja gar nicht die meisten Sätze. Er ist eigentlich der schweigsamste im Film und hört mehr zu und steht nicht so gern im Vordergrund. Und alle anderen klopfen sich auf die Brust und sagen, hier bin ich und ich bin der Wichtigste und ich will Papst werden. Und das macht er ja gar nicht. Er ist ja ein sehr zurückhaltender Engländer, der so in der hintersten Reihe steht. Ein bisschen vor Isabella, aber auch nicht weit vorne. Isabella steht in der ganz hintersten Reihe, ja, als Frau in der katholischen Kirche, leider. Und Rafe ist jemand, der aber alles durch seine Augen ausdrückt. Der kann einfach nur zuhören und ich weiß, was er denkt.
Naja, viele dieser Figuren haben ja auch sehr große Egos. Das Ensemble passt dazu irgendwie. Es ist ja beeindruckend besetzt. Also nicht nur mit einem großen Star, sondern mit sehr vielen. Isabella Rossellini spielt mit, Stanley Tucci, natürlich Ralph Fiennes in der Hauptrolle. Wie gehen Sie jetzt als deutscher Regisseur damit um, dass solche Schauspieler plötzlich vor Ihrer Kamera stehen? Lassen Sie diesen Profis freie Hand oder führen Sie einen Ralph Fiennes in der Rolle des Kardinal Lawrence sehr präzise? Wie muss man sich das vorstellen?
Also letzten Endes ist es immer ein Vertrauensverhältnis. Also wenn man sagt, ich besetze jetzt Ralph Fiennes oder Stanley Tucci und wir wollen einen Film zusammen machen, dann ist das ein großer Schritt zu sagen, oh, ich vertraue ihm oder ihr, dass sie diese Figur verkörpert und zum Leben erweckt. Genauso muss er mir oder sie mir vertrauen und sich fallen lassen, weil er hat gar keine andere Wahl. Ja, am Ende habe ich den Film und schneide den und beide müssen Schritt aufeinander zumachen und sich am Ende in gegenseitige Hände begeben. Und das ist mit ganz konkret, also zum Beispiel bei Rafe sah es so aus, dass ich vielleicht 2 Wochen lang immer mal wieder essen gegangen bin mit ihm und eigentlich das Drehbuch durchgeblättert habe und über jede Szene gesprochen habe, was mich daran interessiert, wie ich glaube, wie der sich fühlt. Er hat gesagt, was er gerne reinbringen würde und dann redet man drüber und sagt so, Mensch, tolle Idee, ja, ja, lass uns das. Und dann bedeutet das automatisch, dass man das auch filmen muss, das, was man da bespricht. Also finde ich, wenn man sagt, ah ja, das finde ich gut, dann weiß ich sofort, das bedeutet aber, das muss ich auf eine bestimmte Art filmen, damit der Zuschauer das auch mitkriegt, was Rafe jetzt spielen will oder was ich mir überlegt habe, was diese Szene bedeutet. Und das ist eigentlich die Hauptarbeit. Und am Set ist es dann einfach, ich meine, das sind alles tolle Schauspieler. Ich muss ihnen jetzt nicht erzählen, wie sie das spielen sollen. Das wissen die besser als ich. Ich bin dafür da, die Kamera da hinzustellen, dass ich genau einfange, was wir gemeinsam besprochen haben, in dem Augenblick, ja. Und dann vielleicht eine Bühne zu bereiten, dass er machen kann, was er am besten kann. Rafe ist übrigens ein ganz großzügiger Schauspieler seinen Kollegen gegenüber. Der weiß, die können nur gut sein, wenn ich ihnen auch was gebe. Das wissen alle zu schätzen. Und das, so ein Hauptdarsteller setzt auch sehr den Ton, der dann am Set herrscht.
Vielleicht noch eine Frage zum Drehprozess dann doch. Also der Film, der wirkt fast wie ein Kammerspiel, weil er so sehr in dieser Innenwelt des Konklave gefangen ist. Wo haben Sie eigentlich gedreht, wenn im Vatikan selbst das Drehen in dieser Form, wie Sie es gebraucht hätten, nicht möglich ist? Welche Räumlichkeiten sehen wir hier überhaupt?
Alles zusammengepuzzelt. Wir haben natürlich viele Touren gemacht durch Rom und haben uns alles angeschaut, wie der Vatikan tatsächlich aussieht. Am Ende haben wir uns aber davon freigemacht. Zum Beispiel das Casa Santa Marta, wo die Kardinäle sich einschließen, sieht bei uns anders aus als in Realität. Das wahre Casa Santa Marta ist wirklich nicht fotogen. Da möchte man keinen Film drehen. Und wir wussten ja, wir werden die Sistinische Kapelle bespielen müssen. Drin wird gewählt. Da konnten wir natürlich nicht drehen, die haben wir gebaut in Cinecittà. Die ist außerhalb von Rom, ist ein großes Studio, wo auch Fellini schon seine Filme gemacht hat. Und man spürt diese Kinogeschichte in den Wänden. Und da haben wir das gebaut. Und direkt daneben wollten wir praktisch das Gegenstück dazu bauen. Wir wussten, okay, das ist ekklesiastische Architektur. Das wird eben so, wie sie aussieht. was könnte jetzt um praktisch auch Raves Eingeschlossenheit, die Klaustrophobie, das Weggeschlossensein, das Dunkle, das einzufangen, dann haben wir ein praktisch dieses Casa Santa Marta fast mehr wie ein Gefängnis gebaut. Ja, also zwar aus Marmor, ein marmornes Gefängnis, aber trotzdem, wenn man bei ihm im Zimmer ist, dann geht die Tür zu, der Ton wird hinausgesaugt. Und man hört nur noch seinen Atem und vielleicht ein Summen eines Neonlichts. Ja, mehr gibt's in diesem Zimmer nicht. Und es ist ganz karg und einsam. Und das wollten wir eigentlich mit dieser Architektur, also eigentlich als Gefängnis, inszenieren, so dass hauptsächlich am Schluss geht der Vorhang wieder auf und dass man dann fast erleichtert ist, ja, dass die Sonne wieder reinscheint.
Sie haben ja jetzt mehrfach gesagt, es ist kein religiöser Film, sondern eher eine politische Allegorie. Aber was soll diese Allegorie zum Ausdruck bringen? Etwa zum Beispiel, dass eine Wahl hinter verschlossenen Türen nicht funktionieren kann? Also wenn das Außen im Film plötzlich einbricht, verändert sich ja unter den Kardinälen plötzlich alles. Soll das zeigen, dass solche essentiellen Führungswahlen nicht hinter dicken Mauern, sondern eben öffentlich stattfinden sollten?
Ich finde es schön, wenn es viele Interpretationen gibt und jeder es für sich interpretiert. Das stand für mich nicht unbedingt im Vordergrund, ist sicherlich auch ein Aspekt. Aber ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Die katholische Kirche ist unbestreitbar ein Patriarchat. Und zwar das älteste der Welt wahrscheinlich und das strengste der Welt. Mit Sicherheit würden einige Menschen es als verkrustet bezeichnen. Und diese Kardinäle repräsentieren das natürlich. Und wir haben vorhin über Isabella Rossellini geredet, die eigentlich die einzige Frau in dem Film ist und die auch nicht viel zu sagen hat, sondern eigentlich meistens auch zuhört, denn das ist ihre Rolle nun mal, die sie da als Nonne einnimmt in diesem Prozedere. Und am Ende des Films ist vielleicht in dieser Welt, die Ralph Fiennes kennt und seine Kollegen. Es geht ein Vorhang auf, es geht die Jalousie auf, die Wahl ist vorbei, es wurde ein Papst gewählt, es gibt einen neuen. Und vielleicht ist in dieser Welt ein kleiner Riss und durch diesen scheint ein Licht. Und das Licht ist eine Veränderung und eine Hoffnung, dass die Zukunft vielleicht auch anders aussehen kann. Und dass feminine Präsenz von Isabella Rossellini und anderen Elementen im Film vielleicht auch eine Rolle spielt in dieser Zukunft. Ja, und das sieht man, glaube ich, auf Ralph Fiennes' Gesicht, dass er das langsam akzeptiert. Es ist ja auch so, Kardinäle sind... Das gibt vielleicht 150 auf der Welt. Also ein hoher Job, ist eine hohe Position. Es gibt nicht so viele, sind ganz gebildete Menschen. Und wenn am Schluss in diese Hegemonie irgendwie was Neues hereinbricht, ja, und die sich öffnen, ist das ein großer Schritt. Und das fand ich irgendwie spannend, an der Figur von Ralph Fiennes zu zeigen, ja, mich darauf zu konzentrieren und zu sehen, was auf seinem Gesicht da passiert, wenn er sieht, dass vielleicht ein neues Kapitel anbricht.
Also der Film spiegelt auch die Außenwelt wieder, ja. Es ist eine Allegorie auf alles, was außerhalb der Konklave passiert. Also die Ampel, Donald Trump, alles.
Ja, also idealerweise haben wir natürlich das Drehbuch daraufhin bearbeitet, immer wieder bis ganz zum Schluss. Wir leben nun mal in einer enorm zerrissenen Gesellschaft gerade, wo Menschen sich auch nicht zuhören. Das wiederzuspiegeln im Film war ein großes Anliegen. Also, dass man sich auch wiederfindet in dem Film, dass der Film auch um heute geht. Klar, das war ganz wichtig, dass die politischen Konflikte sich wiederfinden in dem Film. Gerade heute haben wir natürlich ein Wahlergebnis auch, die wahrscheinlich die Hoffnung des Films, oder ist der Film wahrscheinlich sogar naiv, ja, in der Hoffnung des Films, dass dieses Licht irgendwie eine Veränderung bringt in der Welt. Vielleicht ist es einfach nur 5 Jahre aufgehoben.
Sie drehen Konklave jetzt nach Ihrem großen Erfolg mit Im Westen nichts Neues, nach diesem Oscar-Regen. Fühlen Sie sich als deutscher Regisseur, der jetzt auch Hollywood bespielt, wie der Papst unter den Filmemachern?
Nein, man ist ja immer noch der gleiche Mensch. Das verändert ja nichts in einem. Also man versucht einfach einen Film zu machen, wo man ein starkes Anliegen hat, wo man sich mit identifizieren kann. Wie gesagt, in diesem Fall konnte ich mich wahnsinnig mit Raves Zweifeln identifizieren. Und vielleicht sagt das schon genug aus, um zu sagen, dass ob Oscar oder nicht, das beeinflusst nicht Zweifel. Ja, also das beeinflusst den Kern des Menschen nicht.
Es gibt ja auch eine Szene im Film, wo Kardinal Lawrence angeschrien wird, es sei hier Krieg und man müsse eine Seite beziehen. Und damit wären wir ja wieder irgendwie beim Thema des Krieges, oder? Gab es denn Parallelen zwischen den Themen von Konklave und Im Westen nichts Neues für Sie, was Sie dann auch nochmal mehr interessiert hat als Filmemacher?
Also ich kann mich ganz schlecht selber analysieren. Da sind Sie wahrscheinlich viel besser, von außen drauf zu gucken. Klar, das Thema, hier war es wahrscheinlich mehr ein inneres Schlachtfeld, ja, und der Kardinäle untereinander und in Rafe selbst. Ja, aber natürlich, mich interessiert auch immer ein Film, der mich in eine andere Richtung zieht, also wo ich denke, hier kann ich was ganz anderes machen, was ich nicht kann, bevor ich Angst habe, vom Scheitern auch, dass es vielleicht nicht funktioniert, wo ich mich nicht so wohl fühle und einfach ausprobieren, zu gucken, schaffe ich das, kann ich das auch, kann ich da was lernen, ja, das ist immer das Wichtigste für mich. Allerdings vielleicht ein Thema, was mich interessiert oder was ich immer wieder merke, wo ich, das ist gar nicht so analytisch, sondern hinterher, wo ich, ja, was haben die Filme eigentlich gemeinsam, ist ein Thema der Befreiung vielleicht und der Perspektive. Also wir sind in beiden Filmen ganz dicht an einer Figur. Im ersten Film bei Felix Kamera, in diesem Film bei Ralph Fiennes und sehen die Welt durch deren Augen und erleben das. Und ich versuche, den Zuschauer, die Zuschauerin in die Schuhe dieser Figur zu versetzen und denen erfahrbar zu machen, wie die sich gerade fühlen. Und in beiden Filmen führt es zu einer gewissen Art Befreiung oder Erlösung. Wieder atmen können, ja, wieder aufatmen können und das Licht scheint halt. Und das interessiert mich häufig bei Figuren, wo ich das, dieses Gefühl erfahrbar machen.
Naja, und auch bei Konklave gibt es eine sehr eindringliche und minimalistische Tonspur, wie schon im Westen nichts Neues. Es ist wieder eine Zusammenarbeit mit Volker Bertelmann. Wie klingt denn der Vatikan oder ein Konklave in Ihrer Welt, in der Welt von Edvard Berger?
Auch wieder schwer zu analysieren, aber ich glaube, ein ganz wichtiges Element für Volker und mich war, die Musik unerwartet zu machen. Also, dass man den Film anfängt und denkt, oh, okay, habe ich nicht erwartet, jetzt bin ich gleich mal wach. Gucke ich mal genauer hin und das Bild und Ton praktisch einen Dialog eingehen und vielleicht auch ein Kräfte messen und gegenseitig hin und her schieben. Musik bestimmt ganz stark die Tonalität eines Films und wie ein Film wahrgenommen wird. Und wir wollten den Film irgendwie kantig machen und unerwartet und dass man ja ein bisschen sich reiben kann da dran. Und vielleicht ist das am besten, wie man es beschreiben kann.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, welche Verantwortung auf den Kardinälen lastet, da einen Papst zu wählen. Eine Verantwortung, die man aber auch übertragen kann in die Politik, in die Wirtschaft. Wie ist das aber eigentlich im Filmgeschäft? Wie ist das bei Ihnen nach Ihrem großen Erfolg? Entsteht bei Ihnen als Regisseur auch ein gewisses Verantwortungsgefühl gegenüber dem Stoff, gegenüber dem Publikum oder vielleicht einfach nur, um etwas Besonderes jedes Mal wieder zu schaffen?
Also ich habe diese Perspektive nicht, ich nehme das gar nicht so wahr und man will ja nicht einen Film nur für sich machen, sondern es ist ein Dialog mit den Zuschauerinnen. Ja, man hat ja lange, arbeitet man in einer Bubble sozusagen, nur mit der Produzentin oder dem Autoren und in einer kleinen Gruppe und die wenigsten Menschen sehen den Film und plötzlich geht er raus in die Welt und an die Öffentlichkeit und der soll dann was bewirken bei denen. Und dann gehört er mir nicht mehr, dann gehört er Ihnen. Dann gehört er den Zuschauerinnen. Und das ist ganz wichtig, dass man da natürlich drüber nachdenkt und nicht das irgendwas rausschickt, sondern man will ja auch irgendwie gehört werden oder mit etwas reden, was man vertreten kann, ja. Und nicht irgendwie da was hinschmeißen und dann wird man gefragt und weiß nicht genau, wie man drauf antworten. Also ich finde, die wichtigste Frage, warum man einen Film machen, oder wenn ich einen Film beginne, dann ist immer die wichtigste Frage, warum mache ich den eigentlich? Was ist mein Grund? Der muss gar nicht Ihr Grund sein und der muss auch nicht unbedingt lernen, aber ich brauche einen ganz persönlichen, starken Grund. Nur dann kann ich das Gefühl haben, dass er auch irgendwo landet, ja, und dann gibt es eine Aussicht, eine kleine Aussicht auf Erfolg, dass der irgendwo beim Zuschauer landen kann. Sonst, wenn ich diesen Grund nicht habe, dann wird er einfach leer und keiner interessiert sich für. Das ist vorprogrammiert. Und selbst wenn ich den Grund nicht habe, muss er noch nicht landen, ja. Denn das ist eine große Ausnahme, wenn Filme landen. Und aber das ist für mich der entscheidendste Grund. Was will ich eigentlich mit dem Film? Warum mache ich das? Nicht unbedingt, bloß keine Message. Das ist das Schlimmste, ja. Wenn, dann die will ja niemand hören. Dann rennt jeder weg. Sondern einfach nur, warum? Was ist mein An? Und das kann der kleinste Grund sein, ja. Und das ist aber das Elementarste.
Soweit Filmemacher und Oscar-Gewinner Edvard Berger über Konklave. Der starbesetzte, spannende Papst-Thriller kommt Donnerstag in unsere Kinos. Haben Sie vielleicht ein Problem oder auch zwei? Wissen Sie nicht, wen Sie wählen sollen oder was Sie machen sollen? Dann rufen Sie doch einfach den Solution Finder.
Ich bin Arne Löber. Ich bin kein Schauspieler mehr. Wer ich jetzt bin? Ich bin der Solution Finder.
Der Solution Finder Arne löst alle Probleme innerhalb von 5 Tagen. Das ist die absolute Garantie und das ist sein Plan.
Wir fahren hin, werden uns das anhören, werden dann Lösungsansätze generieren, die sortieren und uns dann für eine Lösung entscheiden. Und erst wenn die Lösung fruchtet, dann ist das Projekt abgeschlossen.
Soweit der anarchische Plot der österreichischen Miniserie Solution Finder, die seit gestern auf Amazon Prime Video zu sehen ist und die wirklich mit geringsten Mitteln versucht, der Mockumentary-Comedy etwas Neues abzugewinnen. Vieles geht für diesen Arne, den Solution Finder, schief, inklusive einer großen chinesischen Verschwörung. Aber die Serie Solution Finder, die versucht sich so leichtfüßig, ein bisschen frech auch, mit so großen amerikanischen Vorbildern zu messen, wie dem Doku-Fiktionsklassiker Nathan For You, in dem der Comedian Nathan Fiedler damals auf exzentrische und extravagante Art und Weise versucht hat, kleinen Unternehmen zu helfen, erfolgreicher zu werden. Jetzt also Arne aus Wien und die ja dann doch sehr europäischen Probleme.
Ich bin sehr Sorge, habe ich eh gesagt am Telefon.
Also du hast Angst vorm Blackout?
Ja.
Ist das wäre quasi die Problemstellung letztendlich?
Endlich schon.
Regisseur der Serie und Showrunner ist der österreichische Newcomer Tim Oppermann, den ich vor der Sendung sprechen konnte. Und ich habe ihn gefragt, was denn der Anstoß für seine Mockumentary war. Wie entstand der Solution Finder? War das vielleicht ein Blick auf diese Selbsthilfe- und Hustle-Kultur unserer Zeit?
Ja, komplett. Also es ging mal so los, dass mir wahnsinnig am Geist gegangen ist, dass ich ständig YouTube-Werbung bekommen habe von Finanzgenies, die mir erzählen wollten, dass ich innerhalb von kürzester Zeit Multimillionär wäre. Und ich, der natürlich auch ein großes Interesse daran hat, reich zu sein, bin fast drauf reingefallen. Und daraus ist das Projekt entstanden. Natürlich nicht ganz, aber der Arne und ich, wir haben davor schon ein Projekt gemacht, der Eismann, wo ich gemerkt habe, dass er als Figur einen leichten Hang zum Wahnsinn hat, gut funktioniert und das hat mich irgendwie als spannende Kombination gefunden, so einen Self-Guru zu kombinieren mit Arne Löber.
Ja, Arne Löber spielt ja die Hauptfigur, also den Arne, so eine überzeichnete Figur, ein Mann, der einen unique Selling Point hat, indem er sagt, ich kann in 5 Tagen alle Probleme lösen, die sie haben. Wie entwickelt man denn eine Figur? Ich meine, in der Eismann, in der Vorgänger-Mockumentary, muss man sagen, die man auch auf Amazon Prime Video sehen kann, ist das denn eine Weiterentwicklung dieser Figur, dieses etwas überzeichneten, selbstbewussten, übertrieben, auf sich selbst verlassenen Typen?
Absolut. Also es ist entstanden auf einer Schneewanderung. Also man muss wissen, der Arne Löber war eben Hauptdarsteller der Telenovela Sturm der Liebe. Und ich habe ihn mal besucht während der Dreharbeiten und dann waren wir Schneewandern. Das habe ich noch nie gemacht als Österreicher. Darum war ich auch latent überfordert. Bin aber da mit ihm diesen Berg hinaufspaziert. Und da haben wir eigentlich gemeinsam beschlossen, dass wir weiterarbeiten wollen, weil das so gut funktioniert hat gemeinsam. Und haben dann eigentlich in so einem Brainstorm-Prozess angefangen, so eine Figur zu entwickeln. Und natürlich auch unter dem Deckmantel, dass ich in der Zeit Nathan Fielder neu entdeckt habe. Meiner Meinung nach das Comedy-Genie Amerikas. Und ich unbedingt was in diesem Stil machen wollte. Und das hat sich mit dem Arne sehr gut angeboten, weil der Arne ein sehr dankbarer Schauspieler ist, weil er wahnsinnig gut improvisieren kann, ein richtig gutes Gefühl für Menschen und vor allem für Humor hat. Und sich nicht so schade ist, auch verrückt zu werden. Und das ist natürlich sehr dankbar bei jemandem, der einen völlig Wahnsinnigen spielen soll. Und genau, so ist das quasi, so haben wir die Figur angelegt und dann ist es eigentlich so Schritt für Schritt weitergegangen.
Diese Probleme, die der Arne in der Miniserie löst, das sind ja sehr konkrete Probleme vor der Angst vom Blackout und so weiter. Wie war das denn im Schreibprozess dann? Auf welche Probleme wolltet ihr eingehen? Wie habt ihr das entwickelt? Es spielen ja auch sehr reale Personen sich selbst, also eine österreichische Astronomin zum Beispiel.
Also nachdem der Arne und ich mal so die erste Brainstorm-Session hatten und diese Figur so grob gebaut haben, habe ich mich gemeinsam mit Lorenz Uhl zusammengetan, einem fantastischen Drehbuchautor und mit dem ich schon lange zusammenarbeite. Und dann haben wir auch mal ein bisschen gebrainstormt, was für Möglichkeiten wir haben. Und dann war relativ schnell klar, dass es auch nicht so eine klassische Mockumentary sein soll, wo es Figuren gibt und Rollen gibt, die so tun, als wären sie real, aber eigentlich fiktional sind, sondern dass jeder in der Serie sich selber spielt Und das ist auch bulletproof. Jeder, der man das überprüfen will, kann man das machen. Und dann ging es eigentlich darum, dass wir eigentlich wussten, dass wir den Arne in möglichst komische Situationen bringen wollten. Und die Show funktioniert so ein bisschen, der Weg ist die Lösung. Also wir begleiten ihn auf dem Weg zur Lösung, zur Erkenntnis. Und da wollten wir natürlich möglichst weirde oder komische Menschen treffen, die viel Potenzial bieten für Comedy, aber natürlich immer sehr moralisch einwandfrei. Also wir wollten niemanden vorführen, aber wir wollten natürlich absurde Menschen finden, in Gebiete vordringen, die man vielleicht nicht so kennt. Und dann kamen die ersten Ideen und die ersten Brainstorm-Sachen. Vor allem die Blackout-Idee war relativ schnell da, weil ich wollte schon länger irgendwie in diese Prepper-Szene eintauchen. Und wir hatten noch großes Glück, dass wir mit dem Wolfgang kennenlernen durften von United Preppers Austria, der ein sehr, sehr netter Kerl ist. Und über das quasi haben wir dann das einfach weiterentwickelt und sind eigentlich über die Figuren, die wir, über die Recherche, über die Figuren, die wir treffen wollten, sind wir eigentlich auf die Probleme und dann auch auf die Lösung gekommen.
Ah ja, so rum. Aber wie lange muss man denn jetzt eine echte Astronomin oder einen echten plastischen Chirurgen, der auch auftritt, oder den Prepper eben überzeugen, in dieser Art von Mockumentary mitzumachen, wo ja auch immer das Risiko ist, dass ich mich lächerlich mache, sind ja Menschen auch, die in Berufen sind. Gerade bei der Astronomin dachte ich mir, sie hat ja auch einen Ruf zu verlieren.
Absolut. Die Astronomin Frau Dr. Grützbauch ist zum Glück aber auch Kabarettistin und hat bei den Science Bastards, das ist eine Kabarettgruppe aus Österreich, immer wieder Auftritte. Auf jeden Fall absolut. Das war auch die Hauptaufgabe. Wir haben davor immer Gespräche geführt und ich habe ihnen ganz klar gesagt, dass es ein absurdes Format ist und dass der Arne eine Rolle spielt und dass das natürlich Comedy ist. Aber es waren eigentlich alle ziemlich schnell, ziemlich offen dafür. Ich hatte eigentlich keine Probleme. Die größte Angst hatte ich tatsächlich beim Wolfgang, beim Prepper. Aber wir hatten ein extrem nettes Mittagessen in einer Pizzeria in Floridsdorf. Und das war sehr toll. Und wir haben uns gut verstanden. Und dann ging das eigentlich relativ gut. Und der plastische Chirurg, Herr Dr. Knabel, der hat auch schon viel Fernseherfahrung gemacht, der hat viel in so Formaten mitgespielt, in österreichischen Fernsehformaten. Das heißt, ich glaube, der hatte grundsätzlich schon eine gewisse offene Art. Und die anderen Figuren, die nicht Expertinnen quasi, sondern die Klientinnen und Leute, die sonst vorkommen, das sind alles Leute, die grundsätzlich auch Lust darauf haben und sich auch selber gespielt haben in einer überzeichneten Form. Und ich glaube, dann konnte man da irgendwie so ein inneres Gleichgewicht für sich finden, dass man da Ja sagt.
Sie haben ja schon erwähnt, Nathan Fiedler ist so eine Art Inspirationsfigur, eigentlich ja Kanadier, aber sehr berühmt geworden mit seinen amerikanischen Produktionen. Was ist es denn an diesem Mockumentary-Format, von dem man ja eigentlich schon fast sagen konnte, die Hochzeit war vor 10 Jahren ungefähr, was Sie jetzt als Geschichtenerzähler und Filmemacher so interessiert? Was kann man so vielleicht erzählen und deutlich machen, was man in einem klassischen Spielfilm vielleicht nicht machen kann?
Also ich finde es wahnsinnig spannend, diesen Bruch zwischen Fiktion und Non-Fiktion zu brechen ein bisschen. Also ich finde allgemein, es gibt ja viele Mockumentary-Formate gerade, die auch rauskommen, aber die sind alle sehr, ich würde sagen, sehr klassisch eben, dass viele Rollen nicht sich selber spielen, sondern dass viele Rollen eben Rollen sind und fiktionalisiert sind. Und ich finde es spannend, wenn man das relativ progressiv angeht und eigentlich auch mit den Ästhetiken von Reality-TV spielt und man so klassischen Peter Zwegert holt dich raus aus der Schuldenfalle beispielsweise und diesen Stil nimmt und den bricht in einem Mockumentary-Format, aber mit der Foundation, dass du trotzdem irgendwie glaubst, es könnte real sein. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil das eine progressive Herangehensweise ans Filmemachen ist, weil ich finde, ich kann das nur ein bisschen also im cineastischen Kontext kurz erläutern vielleicht, die Biennale hat eine ganz tolle Sache gemacht, meiner Meinung nach. Die Biennale in Österreich, ein Filmfestival, hat in der Feature-Abteilung quasi, also in dem Programmblock Feature, nicht mehr deklariert, ob ein Film ein Fiction-Film ist oder ein dokumentarischer Film ist. Und das fand ich wahnsinnig smart, weil am Anfang, es sind im Endeffekt alles Filme. Wenn man sich Zitzer Kurve und Rainer Frimmel anschaut, die auch ständig diesen Bruch betreiben, es sind am Ende alles Filme. Und ich finde, man kann diese Theorie auch sehr gut ins Fernsehen oder ins Serielle übertragen. Und das finde ich spannend dran, dass man eigentlich das ein bisschen neu definiert. Aber ich muss auch klarerweise sagen, ich habe das Rad jetzt überhaupt nicht neu erfunden, sondern natürlich sind das alles schon Gedanken, die alle schon in den USA schon lange existieren und ausgelebt werden. In Europa oder im deutschsprachigen Raum eher weniger leider. Und das war das Interesse, dass man quasi im deutschsprachigen Raum sowas baut und sowas macht und sowas hoffentlich auch schafft.
Ist das auch eine Möglichkeit, mit eher weniger Geld kreativ, improvisatorisch umzugehen? Ich meine, Solution Finder ist schon eine Low-Budget-Serie.
Es ist auf jeden Fall ein ausschlaggebender Grund, warum ich solche Formate liebe. Auch ist natürlich, dass man schnell und effektiv drehen kann. Es ist wahnsinnig ineffizient eigentlich, weil wir drehen halt dann immer mit zwei Kameras und nehmen alles mit und gehen in Situationen rein und haben aber am Ende des Tages, keine Ahnung, 50 Stunden Material und müssen daraus erst die Geschichte bauen. Also der Schnittprozess ist wahnsinnig aufwendig. Aber natürlich ist es produktionstechnisch ein irrsinniger Vorteil, so zu arbeiten und nicht eben klassisch seriell mit Riesensets und Riesenaufbauten zu hantieren. Einfach, weil es schneller geht. Und es ist auch kreativ, weil man kann so schnell improvisieren, man kann schnell da hingehen, man kann schnell das machen. Man hat irgendwie kein Limit so richtig, weil auch alles improvisiert ist. Also ich habe selten mich so frei gefühlt kreativ während des Drehs.
Tim Oppermann, Regisseur und Showrunner der anarchischen Low-Budget-Miniserie Solution Finder. Zu sehen sind die 4 Episoden auf Amazon Prime Video. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören weiterhin das Filmmagazin Vollbild im Deutschlandfunk Kultur und hier ein paar sehr bekannte Töne. Ich denke, das sind Klänge, die alle erkennen. Unweigerlich sind sie mit Gladiator verbunden. Musik aus der Feder von Hans Zimmer natürlich. Der Film von Ridley Scott ist mittlerweile 25 Jahre alt. Ein epochales Meisterwerk. Nominiert 2001, dann für 12 Oscars. Am Ende hat er 5 gewonnen, unter anderem für den besten Film. Und Russell Crowe für seine Rolle als Soldat, Sklave, Gladiator und Held Maximus. Der Ausgang des Films damals hat jetzt eine Fortsetzung schwer gemacht, weil beide Stars, Crowe und Joaquin Phoenix, den Film ja nicht überlebt haben. Und dennoch, seit Donnerstag ist sie jetzt im Kino, die Fortsetzung von Gladiator, Gladiator 2. Wieder am Regiepult Ridley Scott, wieder epische 2,5 Stunden lang und wieder angesiedelt im alten Rom. Meine Kollegin Anna Wollner hat den Film auch gesehen. Anna, so richtig was Neues erzählt Scott mit Gladiator nicht, aber er bringt uns wieder zurück in diese Welt.
Ja, er bringt uns zurück und es gibt eine relativ lange Entstehungsgeschichte ums Drehbuch. Scott, der hatte erste Entwürfe, in denen Russell Crowe als so eine Art Geist aus dem Jenseits aufersteht oder die Vorgeschichte erzählt wird und nach langem Hin und Her ist das dann alles verworfen worden und jetzt gibt's eigentlich, böse gesagt, die gleiche Geschichte nochmal. Das alte Drehbuch von David Franzoni und John Logan als so eine Art Blaupause genommen. Diesmal geht es nicht um Maximus, sondern um Lucius. Das ist der Sohn von Lucilla, gespielt von Connie Nielsen und eben Maximus als Russell Crowe, der in Rückblenden ja auch dann doch wieder kurz aufersteht. Und dieser Lucius wurde irgendwo in Nordafrika versteckt als Heranwachsender, hat da die letzten 20 Jahre verbracht. Zu einem hervorragenden Kämpfer ist er da ausgebildet worden und in der ersten großen Schlacht des Films jetzt steht er gemeinsam mit seiner Frau, die den frühen Heldentod sterben muss, an erster Verteidigungsfront. Er kommt dann als Sklave nach Rom und wird, genau wie sein Vater einst, Gladiator.
Du trägst etwas in dir. Wut. Du darfst sie nie verlieren. Sie verhilft dir. Zu Größe.
Du gehörst jetzt mir. Aber wessen Kopf kann ich dir geben, der diesen Zorn befriedigt?
Der des Tribuns genügt. Rom hat mir alles genommen. Aber meine Rache wird sie treffen.
Diese Rache oder dieser Rachegedanke treibt ihn dann an und führt zur ein oder anderen politischen Verwicklung.
Jetzt ist das eine Fortsetzung, aber wenn wir jetzt innerhalb dieser Geschichte bleiben, also der Sohn, der vielleicht noch gar nicht weiß, wer sein Vater war, der das erst im Nachhinein erfährt, ist das jetzt hier eine klassische Fortsetzung oder würdest du sagen, am Ende eine Variation des ersten Gladiators?
Ich würde schon sagen, dass es eine Variation ist, denn statt Commodus als Kaiser gibt es hier eine Art Doppelregierung mit den beiden Kaiserbrüdern Geta und Caracalla, die genauso irre und machtbesessen sind wie einst Commodus. Einer von beiden hat noch einen Affen an seiner Seite und Lucius, der steckt schon in dieser moralischen Zwickmühle, getrieben von seiner Rache, den Mörder seiner Frau zu rächen, steht er vor dem Dilemma, dass der neue Mann seiner Mutter ist und beide gerade einen Komplott gegen die Kaiser planen, um Rom zu einer lebenswerteren Stadt werden zu lassen. Durchsetzt wird das Ganze dann noch vom Sklavenhändler Macrinus, der sein eigenes Ziel verfolgt. Denzel Washington, für mich die so am wenigsten greifbare Figur und auch hier leider mit so einer Hintertür für einen eigenen Film, der die Vorgeschichte erzählen könnte.
Ja, der ist schon genial. Ich finde Denzel Washington, das sollte man unterstreichen. Ich finde, er spielt in einem Shakespeare-Stück fast mit. Das ist ja eine unglaubliche Figur. Und wie er das auskostet, ja, mit seinem Ring, wie er fies ist und wie er dann versucht, seinen eigenen Plot zu spannen. Das ist eine sehr tolle Figur. Bleiben wir noch mal kurz bei Russell Crowe und Joaquin Phoenix, die damals für ihre Leistung hoch gelobt worden sind. Beide für einen Oscar nominiert. Crowe, ich habe es erwähnt, hat ihn bekommen. Und jetzt diese neue Generation an Schauspielern?
Ja, Paul Mescal und Pedro Pascal, und die schlagen sich natürlich wirklich, aber das auch ziemlich gut. Also Paul Mescal, der mit der Ausnahmeserie Normal People den Grundstein für seine Karriere gelegt hat, im vergangenen Jahr für einen Oscar auch nominiert war, der empfiehlt sich hier wirklich als Leading Man mit seiner verbitterten Grimmigkeit, diesem wortkargen Ansatz in der Figur, der lässt natürlich auch seine Muskeln spielen als Außenseiter. Da sind die Parallelen zu Russell Crowe auch da, denn der Film hat die DNA von Gladiator 1 einfach verinnerlicht und kopiert, und Pedro Pascal als vermeintlicher Widersacher in so einer Mischung aus Ernst und Charme und der richtige Bösewicht, du hast es schon gesagt, der wird von Denzel Washington gespielt. Ähnlichkeiten zu Gladiator 1 sind natürlich nicht zufällig, sondern ganz bewusst. Und das mit dem Shakespeare, diese Notiz haben alle anderen aber leider nicht so richtig bekommen.
Wir haben es ja wieder mit Ridley Scott hinter der Kamera zu tun. Er liebt es als Regisseur, diese großen Historien-Epen zu erzählen. Die Napoleon-Biografie letztes Jahr war ja auch so ein Beispiel. Damals, als er den ersten Gladiator gedreht hat, da gab es ja viel Schelte von Historikerinnen und Historikern. Wie verhält es sich denn mit der Authentizität des Römischen Reiches hier?
Also ohne selbst Historikerin zu sein, ich glaube, es ist sehr viel frei interpretiert. Also die beiden Kaiserbrüder, die sind angelehnt an Romulus und Remus, allerdings gepaart mit Beavis und Butthead. Also antike Geschichte mit moderner Popkultur, und ein bisschen hat er schon über die Stränge geschlagen, vor allem bei der Inszenierung der Spiele. Da gab es im Vorfeld schon Gegenwind, allein für Szenen, die im Trailer waren. Das Kolosseum gefüllt mit Wasser und mit Haien während der Gladiatorenspiele zur Belustigung des Volkes.
Hörst du die Menge? Der größte Tempel, den Rom je erbaut hat. Das Kolosseum. Denn das ist es, woran sie glauben. Macht.
Ja, da ist dann doch einer ins Wasser gefallen und von den Haien direkt zerfleischt worden. Und die alten Römer, die haben Haie vermutlich gar nicht gekannt, geschweige denn die vom Meer ins Kolosseum haben bringen können. Und das mal ebenso in den riesigen Pool zu verwandeln. Die Szene hat natürlich spektakulären Schauwert. Beiläufig, ungefähr 20 Sekunden lang, gibt es einen Moment in einem römischen Café. Da sitzt ein Adliger und liest Zeitung, 1200 Jahre vor Erfindung des Buchdrucks. Und gleich in der ersten Szene des Films, da hängt die Frau von Lucius Wäsche auf, mit Wäscheklammern, die zumindest laut Wikipedia auch erst im 19. Jahrhundert erfunden wurden. Und in einer Rückblende spielt der junge Lucius Fußball. Das hat es damals auch noch nicht gegeben.
Alles Kleinigkeiten, die 2001 jedenfalls niemanden gestört haben, als dann Gladiator ein riesen Publikumserfolg war und dann noch bei den Oscars abgeräumt hat. Ist das jetzt im zweiten Teil vielleicht auch so?
Ich glaube, das ist gar nicht das Ziel von Ridley Scott. Der will mit seinen 86 Jahren einfach nur unterhalten, und das tut er hier auch. Es ist für mich wirklich so richtiges Popcorn-Kino, so richtiges Spektakel, bei dem es gar nicht um die Authentizität und Wahrhaftigkeit der Geschichte geht, sondern wirklich um die Unterhaltung, und die bekommen wir ja mit den Schlachten und Kampfszenen wirklich auf allerhöchstem Niveau, vor allem was die Inszenierung angeht. Allein dieser erste Gladiatorenkampf von Lucius noch zur Unterhaltung des einfachen Volkes, und als erster Test, der ist zum Beispiel gegen Affen, die allerdings eher aussehen wie CGI-Aliens als echte Tiere in ihrer Blutrünstigkeit. Also so ein bisschen Gladiator vs. Alien, aber ich höre lieber auf, weil sonst bringe ich Ridley Scott wirklich noch auf Gedanken.
Ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Gladiator 2, seit Donnerstag im Kino vorgestellt von Anna Wollner. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Großes Kino im Fernsehen bietet ab morgen das Arte Filmfestival mit Festivalhits wie Albert Serras Meisterwerk Pacifiction oder der Cannes-Gewinnertitel Triangle of Sadness. Viele dieser Filme werden als Erstausstrahlung gezeigt und im Fall von Ungesühnte Schläge sogar eine Premiere, denn der polnische Oscar-Kandidat kam nie in unsere Kinos. Der Film erzählt die wahre Geschichte eines Falls von Polizeigewalt im kommunistischen Polen im Jahr 1983 in Warschau. Damals wurde der junge Dichter Grzegorz Przemyk nach einer grundlosen Verhaftung am Tag seiner Abiturfeier auf der Polizeiwache so schwer misshandelt, dass er an den Folgen stirbt. Die Sicherheitsbehörden versuchen mit allen Mitteln, die Zeugen mundtot zu machen. Und so entwirft der Film Ungesühnte Schläge als Justizdrama ein sehr präzises Zeitbild der politischen Repression in Polen der 80er Jahre. Ich konnte mit Regisseur Jan P. Matuszynski sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, wieso er gerade diese reale Geschichte verfilmen wollte.
Es gab viele Gründe, warum ich das Projekt machen wollte. Erstmal muss man wissen, dass der Film eine Buchadaption ist. Ein polnischer Journalist hat vor ein paar Jahren mit seiner literarischen Reportage Leave No Traces den Fall wieder an die Öffentlichkeit gebracht. Das Buch war eine Sensation. Zwei Produzenten haben es mir daraufhin geschickt. Ich las es und war begeistert. Ich selbst kannte den Fall nur peripher. Ich wurde ja 1983 geboren, also genau in dem Jahr, in dem Dzhegosz umgebracht wurde. Es ist einfach eine sehr wichtige Geschichte, die mich bewegt hat. Das wäre eine emotionale Antwort auf Ihre Frage. Ich habe aber auch eine filmische. Der Fall wirft eine ganze Reihe großer und wichtiger moralischer, sogar existenzieller Fragen auf. Wer wusste was und wann und warum? Es gibt Personen, die lügen, um etwas zu vertuschen, und Personen, die lügen, um die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Das interessierte mich als Geschichtenerzähler. Überhaupt habe ich mir die Frage gestellt, was ist in diesem Fall die ganze Wahrheit und wer kann sie erzählen?
Ist das der Grund, warum die zentrale Perspektive Ihres Films der einzige Zeuge des Vorfalls ist?
Ja, das war die Idee. Es gibt ja diesen Zeugen, Jurek. Er hat alles gesehen. Aber war es wirklich so? Er hat auch nur eine Perspektive auf die Situation gehabt, so wie eine Kamera im Raum nur eine Perspektive einnehmen kann. Das haben wir intensiv mit meinem Kameramann besprochen. Was können wir zeigen? Selbst in der Reportage, die sehr viele Dokumente und Protokolle des Falls zusammenträgt, gibt es mindestens drei Versionen, wie genau Dzhegosz totgeprügelt wurde. Jede Version hat eine etwas andere Gewichtung. Auch wir mussten uns schließlich für eine Version entscheiden und mussten so Position beziehen. Damit ist Leave No Traces auch ein Film über das Filmemachen und die Grenzen des Erzählens. Ich hatte da auch filmische Vorbilder wie Antonionis Blow-up im Kopf, aber vor allem Coppolas Der Dialog. Und so ist der Film entstanden, der am Ende vielleicht auch viel über Strukturen und Machtverhältnisse in einem totalitären System sagt. Das erinnert mittlerweile wohl viele an Das Leben der Anderen. Aber dort war es ja nur ein Hintergrundrauschen. Bei mir steht es im Zentrum.
Sie zeigen Warschau und das kommunistische Polen im Jahr 1983 mit einer ungeheuren Präzision. Es ist aber auch ein Film, in dem viel in Innenräumen stattfindet. Es wird viel geraucht und viel gesprochen. Das wirkt so erdrückend, erstickend fast schon. Niemand öffnet mal das Fenster. Ist das eine Metapher auf diese bleierne Zeit?
Dass niemand ein Fenster öffnet, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber es stimmt. Es ist eng und stickig und es gibt kaum Platz. So wird diese Zeit ja häufig beschrieben als klaustrophobisch und hoffnungslos. Dieses kommunistische Polen ist eine Welt, die auch etwas Kafkaeskes hat. Sogar an den Orwellschen Überwachungsstaat musste ich denken. Aber viele audiovisuelle Elemente meines Films sind in erster Linie dazu da, einen hohen Grad an Authentizität zu erzeugen. Dies ist eine Geschichte, die in einem konkreten Ort, in einer konkreten Zeit spielt. Und das soll man spüren. Gleichzeitig ist es natürlich auch meine Interpretation dieser Zeit.
Es ist, wie Sie sagen, ein Film über diese konkrete Zeit, aber eben auch einer über überzeitliche Themen. Es geht um Polizeigewalt, es geht um ein korruptes Justizsystem, Themen, die ja gerade allgegenwärtig sind.
Ich bin kein Filmemacher, der es darauf anlegt, Filme über etwas zu machen. Ich zeige nicht mit dem Finger auf den Film und rufe dem Publikum zu, ey, schaut mal, das ist ja so wie heute. Der Film bekommt eine Aktualität durch die Welt, in der er gezeigt wird. Das war nicht meine Absicht, aber ich wehre mich nicht dagegen. Die Themen sind ja wichtig. Wie verhält sich das Individuum gegenüber dem Staat? Wie missbraucht ein System die Macht? Welche Rolle spielt Zivilcourage, aber auch ziviler Ungehorsam? Das sind Fragen, die wir immer diskutieren sollten. Ich beschreibe meinen Film gerne als Meditation über diese Probleme. Der Fall des toten Abiturienten eignet sich dafür gut. Allein sein Widerstand gegenüber den Milizen vor seinem Tod imponiert mir. Er zeigt seinen Ausweis nicht, weil er weiß, dass er es nicht muss. Er macht es aus Prinzip, obwohl er seinen Ausweis dabei hat. Die Konsequenzen sind zwar tragisch, aber seine Haltung erscheint bewundernswert.
Allerdings kam es mir so vor, dass sie einige Figuren recht überzeichnen. Wie geht das denn mit dem Authentizitätsanspruch einher, wenn zum Beispiel General Jaruzelski grotesk überzeichnet am Tisch sitzt oder auch die Staatsanwältin recht übertrieben auftritt? Ironisieren Sie hier die kommunistische Führung?
Nein, gar nicht. Sie müssen sich mal die historischen Dokumente über diese Personen ansehen. Die waren genau so. Ich hatte bei den Recherchen das Gefühl, dass die Führung des kommunistischen Polens in dieser Zeit in einen absurden Wettbewerb eintrat. Als hätten sich alle die Aufgabe gestellt, wer kann am wenigsten Gesichtsmimik zeigen. Das Groteske war doch die Realität. Da musste ich nichts überzeichnen. Und wenn es um die Staatsanwältin Bardonova geht, die ja eine von 17 Staatsanwälten war, die mit dem Fall zu tun hatte, diese Frau war genauso, wie ich sie zeige. Sie trug grelle, auffällige und bunte Kostüme, mit denen sie in dieser grauen Zeit herausstach. Sie nahm sich die Freiheit, wie ein bunter Vogel aufzutreten und dennoch hart und aggressiv die Parteilinie durchzusetzen. Sie ist damit die Gegenfigur zur Mutter des toten Jungen. Die Mutter ist Dichterin und Oppositionelle. Sie lebt im inneren Exil, zurückgezogen, still, weil das System ihr nicht erlaubt, so zu sein, wie sie möchte. Die Staatsanwältin wiederum nimmt sich viele Freiheiten, weil sie das System stützt. Sie sollte so sein wie der Joker des Kommunismus. Ich will halt Kino machen, das irritiert, das man noch nicht gesehen hat.
Regisseur Jan P. Matuszynski über seinen Justizthriller Ungesühnte Schläge. Der Film ist jetzt in Deutschland erstmals zu sehen in der Arte Mediathek.
Es passiert nicht allzu häufig, dass studierte Philosophen sich als Regisseure einen Namen machen, aber der Franzose Bruno Dumont ist da sicherlich die bekannteste Ausnahme. Dabei ist das Schaffen des Franzosen schwer zu fassen. Er begann mit metaphysischen, sozialrealistischen Studien, die nach dem Erbe von Jesus in der Gegenwart geforscht haben. Dann kreuzte er weiter verschiedene Filmgattungen und verfilmte unter anderem das Leben von Jeanne d'Arc als Musical mit Hip-Hop- und Heavy-Metal-Elementen. Und in seiner Groteske Die feine Gesellschaft über Arm und Reich erleben wir eine überdrehte Juliette Binoche, die vor Kannibalismus nicht mal zurückschreckt. Mit seinem Rückgriff auf Genre fordert Bruno Dumont sein Publikum und dessen Sehgewohnheiten immer wieder heraus. Und wir machen gerne dabei mit. Auch nächste Woche mit seinem neuesten Film Das Imperium. Anke Lewicke ist jetzt bei mir im Studio, um über den Film zu sprechen. Erstmal hallo Anke.
Hallo Patrick.
Anke, man kann ja schon sagen, dass es sich bei Das Imperium im weitesten Sinne um Science Fiction handelt. Vielleicht ja auch eine sehr europäische Variante von Star Wars. Man ist auf jeden Fall sehr irritiert, dann wieder unterhalten. Auch wenn ich die Handlung nicht wirklich zusammenfassen kann, kann man denn sagen, es geht um den Krieg, das Gute gegen das Böse?
Ja, das kann man auf alle Fälle sagen. Und vielleicht sollten wir einfach mal mit der Bewegung anfangen, die der Film immer wieder durchläuft. Also Bruno Dumont, der holt eben sowas wie Krieg der Sterne auf die Erde zurück und damit eben so die metaphysischen Fragen, die Mythologien, die ansonsten immer im Weltall herumschweren. Also es geht um die Endlichkeit in der Unendlichkeit. Und durch diese Neuverortung, also dass das auf einmal in der französischen Provinz spielt, kann der Film dann abheben. Und das macht er mit seiner Geschichte. Manchmal finden wir uns aber auch im Weltall wieder. Und ja, es geht los mit einem Blick in den Himmel, dazu aufgeladene Musik. Wir sind in der Dünenlandschaft. Und dann aber so alltägliche Handgriffe. Und Fischer kehrt zurück. Es geht um, ja, welchen Handyanbieter hat man. Es wird über das Wetter gesprochen. Dann gibt es auf einmal dieses nette, süße Kleinkind, was von der Großmutter immer gehalten wird. Und die Menschen verbeugen sich vor ihm, machen Knicks. Dann gibt es auf einmal Laserschwerter und wir bekommen mit, dass die Außerirdischen sich ausgerechnet in diesem französischen Provinzkampf bekriegen. Die Nuller sind die Guten, die Einser sind die Bösen und beide Mächte können in die Körper junger Menschen schlüpfen und sich so bekriegen und das erleben wir dann. Und dadurch wird eben das Science-Fiction-Mythengeraune so ein bisschen ad absurdum geführt und gleichzeitig bekommt das Dorfproletariat wird so überhöht und bekommt den Status von Sternenkriegern. Könnten wir den Film so zusammenfassen?
Ja, ja, auch wenn er visuell sich natürlich extrem stark an Star Wars orientiert, ist das schon absurd, die Laserschwerter jetzt in der französischen Provinz zu sehen. Aber könnte man nicht sagen, dass Bruno Dumont auf der einen Seite seinen eklektischen Zugang zum Genre massiv ausbaut, auf der anderen Seite kehrt er doch wieder zurück zu den Anfängen, diese Sozialstudien, von denen ich schon sprach, die auch Jesus verhandelt haben. Und hier geht es ja um ein göttliches Kind, das bekriegt wird von Dunkel und Hell, nicht wahr? Also er ist irgendwie dann wieder doch zurückgekehrt.
Ja, da haben wir wieder die Transzendenz. Nur, dass die Transzendenz hier eine höhere Macht im Weltall ist und dass die Einser auch noch für das Nichts stehen. Sie wollen nämlich das Nichts. Und in Interviews hat Bruno Dumont immer jetzt so gesagt, das Imperium sei eine Art Fortsetzung von seinem ersten Film La Vie de Jésus. Und ich finde, wenn man die beiden Filme so nimmt, der Blick des Regisseurs ist sachlich nüchtern. Es sind große Scope-Bilder, sehr beeindruckend und er hat eine Milieusicherheit. Also er weiß, wie er den Alltag in beiden Filmen darstellen soll. Und in diesem Alltag, auch in diesem Science-Fiction, ist eine Perspektivlosigkeit eingeschrieben, auch prekäre Lebenssituation. Das ist alles so präsent und ich finde jetzt das dann wirklich bemerkenswert, wie er es schafft, das Gut und Böse so unterschiedlich zu verhandeln. Also in La Vie de Jésus ist es der Freddy, ein junger Epileptiker, der eigentlich total lost ist, der eine Freundin hat und der dann ausflippt, weil ein arabischer Junge mit ihr flirtet. Den bringt er dann um, Totschlag. Also da geht es eben um die menschliche Natur, die so zwiegespalten ist. Und in dem neuen Film wird das Gut und Böse immer ausgesprochen. Also die Nuller wollen eben das Gute im Menschen finden, die menschliche Natur wieder aufrichten. Naja, die anderen haben wir schon gesagt, die Einser wollen alles auslöschen. Und das klingt jetzt alles so banal, wenn ich das so sage, aber wie das gespielt wird, das ist so, wenn Kinder spielen, da ist so eine schöne Ernsthaftigkeit dran. Und dadurch gehen einem die Themen plötzlich wieder was an und beschäftigt einen das auch.
Da ist er wieder, der Philosoph, könnte man sagen, der uns aber auch mitnimmt. Du hast ja schon gesagt, die Körperlichkeit und das Körperschiften von den einen in den anderen Körper ist zentral. Ist das also ein Körpererzähler, Bruno Dumont?
Ja, auf alle Fälle nehmen wir doch nochmal den Freddy aus La Vie de Jésus. Also der Junge hat natürlich überhaupt gar keine Worte und das ist ein Mensch, der ist auf sich selbst zurückgeworfen und findet in seinem Körper noch niemals einen Halt. Und ich finde es ja ganz interessant, Bruno Dumont gehörte ja auch zu den ersten französischen Autorenfilmer, die dann mit explizit, also pornografischen Szenen gearbeitet haben. So sind die Sexszenen in dem Film auch. Sie sind sehr mechanisch, dadurch wird aber auch was zum Ausdruck gebracht, so eine Kreatürlichkeit. Und hier finde ich es auch ganz spannend, was er macht, weil eigentlich ist das Science-Fiction-Genre ja auch ein bisschen körperlos. Und hier gibt es dann, ja, dann werden auch immer Bikinis getragen, kennen wir auch aus Star Wars. Und hier hat eine der Anführerinnen auch ein Bikini an, kommt aber mit einer ganz anderen Sinnlichkeit in den Film. Es gibt hier auch also zwischen Einser und den Nullern eine Liebesgeschichte, die dann auch wirklich mit wahren Liebesszenen gefüllt wird. Also ich finde das ganz spannend. Und dann arbeitet er ja hier mit nicht professionellen Darstellern und professionellen Darstellern. Dadurch kommt auch eine andere Physis mit in den Film. Mhm. Und dann haben wir wieder den überdrehten Fabrizi Lucchini, der ist der Beelzebub, also so ein Handlanger von dem Bösen und der hat so ein Clownskostüm an und führt die ganze Zeit akrobatische Nummern vor, also nochmal eine andere Körperlichkeit.
Ja, das stimmt, er ist so der Darth Vader, die Darth Vader-Figur in dem Ganzen. Jetzt bekam Bruno Dumont auf der Berlinale, im Februar war das, den Preis der Jury, den Silbernen Bären für das Imperium. Jetzt ist das Science Fiction, das bedeutet ja auch immer Bilder und ich finde es schon wahnsinnig, der Film hat unter 10 Millionen Euro gekostet, hat aber Bilder, wenn dann so ein Raumschiff in Form eines antiken Schlosses landet, plötzlich an der Küste, hat das auch so eine Körperlichkeit. Also es ist auch Science Fiction, das visuell Hollywood etwas entgegensetzt, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also ich meine, und das andere Raumschiff sieht ja aus wie eine brutalistische Kathedrale. Und was in den Raumschiffen dann abgeht, also einmal ist es ein flirrendes Licht, die höhere Macht, und einmal ja ein sprechender, eleganter Müllsack. Also das Nichts ist da schon vorweggenommen. Und in diesem Schloss gibt es auch immer wieder merkwürdige Balletteinlagen, die sowas Mechanisches haben, die den Menschen dann auch wieder so zu so einem Rad in einem Getriebe machen. Das ist verspielt und gleichzeitig hat der Regisseur Bruno Dumont aber auch diese Ernsthaftigkeit seines Dorfproletariats. Also es ist ein abgefahrener Film und die Stimmung, die in diesem Dorf herrscht, diese Perspektivlosigkeit und so, das nimmt man ja auch alles mit.
Es gibt also viel zu sehen in Das Imperium von Bruno Dumont. Kommt Donnerstag in unsere Kinos. Anke Lewicke hat den Film vorgestellt. Vielen Dank.
Ja, ich gehe jetzt ins Weltall.
Vor den Wahlen in Georgien im Oktober, da hatte noch die große Mehrheit der georgischen Filmschaffenden auf einen Sieg der Opposition gehofft.
Doch das Ergebnis der, nach Meinung nationaler und internationaler Beobachter, massiv gefälschten Wahlen hat auch in der Filmszene tiefste Besorgnis ausgelöst. Es wird befürchtet, dass Georgien einen politischen Weg wie Russland einschlagen könnte. Doch die Menschen protestieren auf den Straßen und auch die georgischen Filmschaffenden engagieren sich mehrheitlich im Kampf gegen die zunehmende staatliche Repression. Christian Berndt hat sich unter ihnen umgehört.
In Georgiens Hauptstadt Tiflis wird weiter demonstriert gegen die Wahlen, die nach Ansicht von Wahlbeobachtern massiv gefälscht wurden. Regelmäßig mit dabei ist Filmregisseurin Nana Ektimishvili.
Gestern war ich auf Demo. Es war sehr kalt, aber es waren sehr viele Leute da. Also die Menschen sind bereit, auf die Straßen zu gehen, auch Straßen zu blockieren. Und jetzt kommt mehr und mehr Info raus. Natürlich wissen wir, die Wahlen sind gefälscht. Die haben uns diese Wahlen gestohlen und auch unsere europäische Zukunft haben sie uns gestohlen. Aber trotzdem, wenn man hört, die einzelnen Wahlbeobachter, und diesmal waren sehr viele Georgier, auch meine Freunde, Künstler, die sich als freiwillige Wahlbeobachter sich registriert haben.
Dass die Wahlmanipulationen so haarsträubend und offensichtlich sein würden, meint Ektemishvili, damit hatte sie nicht gerechnet. Zur Politik der prorussischen Regierung gehört auch ein antiwestlicher Kulturkampf. Man hat eine regierungstreue Leitung im Nationalen Filmzentrum eingesetzt, das viel zum internationalen Erfolg des georgischen Films der letzten Jahre beigetragen hat. In Venedig wurde dieses Jahr die Regisseurin des georgischen Films April mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. Die georgischen Filmschaffenden sind international ausgerichtet. Ektemishvili hat in Babelsberg Film studiert. Ihr Debüt »Die langen hellen Tage« wurde unter anderem auf der Berlinale ausgezeichnet. Die georgische Filmszene wehrt sich seit Jahren gegen die Regierung.
Da haben wir als Filmemacher eine Bewegung gegründet. Das heißt, Georgian Cinema is in Danger. Das umfängt über 450 Filmschaffende, die sich im Boykott gegenüber der Staat erklärt haben. Das heißt, selbst wenn sie uns fördern würden, würden wir von staatlicher Filmförderung kein Geld mehr nehmen, weil das bedeutet, wir arbeiten mit dem Staat zusammen.
Die Filmschaffenden haben auch gegen das sogenannte Agentengesetz protestiert, das wie in Russland nichtstaatliche Organisationen bestraft, die über 20% ihrer Gelder aus dem Ausland bekommen. Dieses Gesetz zielt auf die Zerschlagung der Zivilgesellschaft. Der Boykott der Filmschaffenden hat aber auch Folgen fürs georgische Kino, wie Regisseur Alexandre Kuberice meint.
Ich glaube, übernächstes Jahr wird viel weniger Filme geben, als es in den letzten Jahren gab.
Kuberice hat unter anderem in Berlin studiert und sein Film »Was sehen wir, wenn wir in den Himmel schauen« gewann auf der Berlinale 2021 den Kritikerpreis. Auch er beteiligt sich am Boykott. Im Filmbereich, sagt er, setzt die Regierung fort, womit sie schon vor Jahren begann.
Die haben das in den Museen angefangen, dass erstmal ganz viele Leute entlassen wurden, die nicht ganz treu der Regierung waren. Und damals gab es schon große Proteste und das geht auch jetzt weiter. Und dann haben die das Gleiche in allen staatlichen Theatern gemacht.
An den staatlichen Theatern ist das bereits zu spüren, sagt Kuberice. Regierungskritische Inszenierungen sieht man unter den neuen Intendanzen eher nicht mehr. Trotzdem rechnet Kuberice nicht damit, dass die Verhältnisse in Georgien wie in Russland werden.
Die Sache ist, dass die Gesellschaft hier anders funktioniert. Es ist einerseits viel, viel kleiner und es ist schwierig, hier mit so viel Gewalt, wie das in Russland gemacht wurde, zu regieren. Irgendwie, ich habe Gefühl, jeder kennt jeden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier auf die Leute geschossen wird. Andererseits, die Gesellschaft hier hat andere Sachen erfahren, als es in Russland war. Ich habe Gefühl, in Russland gab nie einen Moment, wo die Leute sich etwas frei gefühlt hätten.
Das wäre in Georgien in den letzten 30 Jahren anders gewesen, meint Kuberice. Pessimistischer sieht die Regisseurin Jana Ukrechelidze die Zukunft Georgiens, spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine.
Als der Krieg begann, fast sofort, wurden erst in Russland alle NGOs, die mit LGBTQ zu tun hatten, aufgelöst. Und sie verabschiedeten dieses Gesetz über ausländische Agenten. Und es war klar, dass dasselbe auch in Georgien passieren würde.
Wie in Russland wurde jetzt ein Anti-LGBTQ-Gesetz erlassen. Von Ukrechelidze, die ebenfalls in Deutschland Film studiert hat und inzwischen in Köln lebt, lief 2021 ein Dokumentarfilm auf der Berlinale, der von den Attacken in Georgien auf die LGBTQ-Communities erzählt. Auch ein nächstes Projekt war in Georgien geplant.
Ich hatte vor, ganz viele Interviews zu führen mit LGBTQ-Community-Members, mit Transgenders. Und das hat nicht geklappt, weil alle LGBTQ-unterstützende NGOs, die sind jetzt verboten, so wie in Russland, genau.
In Deutschland gehört Ukre Chelidze zu einer georgischen Künstler-Community, die sich regelmäßig trifft, um politische Aktionen zu planen. Die Regisseurin hofft auf die junge georgische Generation, die, so sagt sie, international und europäisch orientiert ist. Aber welchen Weg Georgien in Zukunft geht und damit auch das Kino des Landes, ist doch völlig offen.
Ein Blick auf die Stimmungslage georgischer Filmemacherinnen und Filmemacher, für uns zusammengetragen von Christian Berndt. Und damit geht Vollbild für diesen Samstag zu Ende. Nächste Woche lassen wir die große Leinwand mal große Leinwand sein und haben ein wahres Serien-Special vorbereitet mit einer neuen Ausgabe unseres Serienquartetts. Zum Nachhören gibt es diese Sendung, wie auch alle Beiträge, am besten über die DLF-Audiothek-App. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.